Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 6. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Zu Beginn der Woche hat es heftige Explosionen auf 2 Militärstützpunkten tief in Russland gegeben, von denen Langstreckenbomber zu Angriffen auf die Ukraine starten. Der Krieg wurde damit hunderte Kilometer hinter die Grenze getragen. Was bedeutet das, Herr Mölling?
Na, das bedeutet, dass die Ukrainer jetzt erstmal gezeigt haben, dass sie so eine lange Reichweite überwinden können. Und dass sie damit in der Lage sind, ich würde nicht so weit gehen und sagen, den Krieg bis ins Herzland zu tragen, aber dass sie mindestens auf einer militärischen Ebene neue Probleme hervorbringen für die Russen. Das heißt, sie müssen sich überlegen, wie viel von solchen Flugkörpern hat denn die Ukraine eigentlich? Was könnten die in Zukunft noch produzieren und wie holen wir die eigentlich runter? Das heißt also quasi das umgekehrte Problem zu dem, was die Ukraine jetzt seit Wochen und Monaten schon hat, nämlich russische Flugkörper abzuschießen. Das kommt jetzt auf die Russen auch zu. Die Frage ist, wie groß ist das? Also eine neue Qualität. Nach 2, 3 Flugkörpern wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber es ist eben die Frage, wie gut, wie soll man sagen, die Ukrainer auch bluffen können oder sagen können, da kommt noch einiges auf euch zu, weil das Russland zwingen würde, einen größeren Schutz für die Militärbasen aufzubauen.
Wobei es ja auch eine Möglichkeit ist, dass die Flugkörper gar nicht direkt in der Ukraine abgeschossen worden sind, sondern mit in Russland operierenden Kommandoeinheiten irgendwie aus der Nähe abgefeuert wurden.
Ja, denkbar, erhöht aber das Risiko. Da alles das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, das werden wir auch nicht so schnell rauskriegen, weil da gilt der wunderbare Begriff OPSEC. Also das heißt, die Sicherheit der Operationen, dadurch, dass nicht darüber gesprochen wird, liegt im Vordergrund. Wenn man jetzt verraten würde, dass es sozusagen vorne operierende Streitkräfte geben würde auf russischem Gebiet, die möglicherweise auch anfangen, eine kleine Form von Infrastruktur aufzubauen. Denn sowas können sie ja nicht einfach so betreiben. Das wäre tatsächlich eine neue Form des Krieges, wenn ukrainische Soldaten nicht nur kurz hinter die Grenze gehen, sondern möglicherweise sehr viel weiter ins Inland gehen würden.
Die russische Seite sagt ja nun, sie habe die angreifenden Drohnen abgeschossen und der Schaden, der entstanden ist, es sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Weitere sind verletzt worden, offenbar sind auch ein paar Flugzeuge beschädigt worden. Der sei dadurch entstanden, dass halt Trümmerteile runtergefallen sind von diesen Drohnen. Das legt ja nahe, dass noch ein viel, viel größerer Schaden möglich gewesen wäre, wenn sie eben nicht abgeschossen werden. Müssen wir uns darauf einstellen, dass weitere solche Angriffe kommen, vielleicht mit noch viel größeren Folgen?
Ich würde sicher sein, dass die Ukraine daran arbeitet, so etwas zu machen, weil es einfach die Risiken für Russland enorm erhöht und es natürlich auch immer eine Art von Niederlage für Russland ist, dass man den Krieg nicht in den Grenzen der Ukraine halten kann. Da ist ja der symbolische Anteil ist auch mit da dran. Was die Zerstörungskraft angeht, ja, das mag sein, dass Russland diese Systeme abgefangen hat. Selbst wenn die Raketen durchkämen, ist nicht davon auszugehen, dass da jetzt auf einmal ein Flugplatz in Schutt und Asche liegt aufgrund 1 oder 2 Raketen. Für diejenigen, die sich vielleicht zurückerinnern mögen, es hat ja mal im Kontext des Syrienkrieges einen Angriff auf einen Flugplatz gegeben mit, ich glaube, über 12 Marschflugkörpern. Der Flugplatz ist deswegen trotzdem nicht komplett unbenutzbar geworden. Das heißt, das ist ja ein riesiges Areal. Das können sie zwar schon sozusagen weniger wirtlich machen oder unwirtlich machen, um darauf Flugzeuge zu betreiben. Und sie können auch ein paar Flugzeuge vielleicht zerstören. Aber es ist nicht so, dass sie damit die gesamte Flugzeugflotte, die auf dem Flughafen ist, automatisch lahmlegen können. Das bedürfte eines massiven Angriffs mit deutlich mehr Raketen, als sie wahrscheinlich zur Zeit der Ukraine zur Verfügung stehen.
Es sieht ja ganz so aus, als ob die Ukrainer bei ihren Angriffen Material aus sowjetischer Produktion eingesetzt haben. Was man so verstehen könnte, dass sie kein großes Interesse an einer grenzenlosen Eskalation haben. Was würde es denn bedeuten, wenn dort Waffen aus NATO-Staaten eingesetzt würden?
Ich weiß gar nicht, ob das nicht wieder eine typisch deutsche Denkrichtung, Denkblockade, Denkrichtung eigentlich ist. Würde es einen Unterschied machen? Also ich meine, die Ukraine hat jetzt fast jede Art von Waffen bekommen aus dem Westen, bis auf die viel diskutierten, heiß diskutierten Kampfpanzer. Sie baut aus Komponenten des Westens unbemannte Wasserfahrzeuge zusammen und wahrscheinlich auch vieles andere. Wir schicken von Deutschland bezahlte unbemannte kleine Roboterpanzer in die Ukraine. Also da sehe ich jetzt nicht, dass wir hier eine neue Qualität reinkämen, wenn das jetzt Systeme wären, die aus dem Westen kämen. Ich glaube, interessant ist dann eher immer die Frage, wird es vom Westen bedient? Weil das ja auch in der deutschen Denke so eine Art von Hemmschwelle bei der Kriegsbeteiligung wäre. Aber auch das ist, glaube ich, was so schrittweise zur Realität dieses Krieges werden wird, dass wir immer mehr und mehr westliche Systeme sehen oder Teilsysteme sehen. Anderes Beispiel war das Anbringen von Anti-Radar-Raketen unter ukrainischen MiG-Flugzeugen, also westliche Systeme, wo es dann kein westliches Flugzeug gewesen ist, aber man dadurch sehr effektiv dann russische Radaranlagen bekämpfen konnte. Das heißt, der Westen ist schon lange da mit seinen Waffensystemen. Er bedient sie nur nicht selber.
Aber in unserem Verständnis war es ja immer so, dass wir der Ukraine dabei helfen, ihr eigenes Territorium zu verteidigen. Das schließt ja nun nicht unbedingt ein, dass mit unseren Lieferungen 200 Kilometer von Moskau entfernt Ziele zerstört werden. Das ist ja schon eine andere Qualität. Wir unterstützen ja nicht einen sozusagen entgrenzten Krieg der Ukraine gegen Russland, der auf beiden Seiten der Grenze stattfindet.
Ja, aber der Begriff der Entgrenzung darf hier nicht implizieren, dass man sozusagen wahllos irgendwelche Ziele angreift. Noch greift keiner Moskau an. Also sozusagen das zivile Zentrum oder zivile Zentren werden nicht angegriffen. Wenn aus dem Hinterland Russlands strategische Bomber starten, um die zivile Infrastruktur der Ukraine anzugreifen, dann ist das natürlich ein veritables militärisches Ziel, um aus Sicht der Ukraine Schlimmeres zu verhindern. Sobald die Bomber in der Luft sind und ihre tödliche Fracht im Grunde genommen loswerden können, also die schießen ja im Grunde genommen Raketen weg, dann ist der Schaden auf der ukrainischen Seite ja massiv. Was soll man dann machen, wenn man die Möglichkeit hat, diese Flugzeuge auszuschalten, noch bevor sie starten, umso besser, weil das bedeutet ja, also wenn wir mal spekulieren, angenommen, es würde gelingen, die gesamte Runway auszuschalten und die Flugzeuge könnten nicht mehr starten, dann würde das ja für lange Zeit lang erstmal bedeuten, dass die Russen ihre Flugkörper nicht mehr verschießen könnten. Denn sie brauchen ja ganz offensichtlich diese Startbahn, um die Flugkörper überhaupt in die Luft zu kriegen. Das sind sozusagen luftbasierte Flugkörper, die sie nicht vom Boden aus starten können. Das ist in Zeiten von, ich sag mal, von normaler Planung ist das normal, dass man sagt, ich habe bodengestützte, luftgestützte und seegestützte Flugkörper. Wir wissen aber auch, dass den Russen die Flugkörper zurzeit ausgehen. Das heißt, sie sind angewiesen auf diese Startform. Von daher finde ich das völlig in Ordnung, solange man es bei militärischen Zielen belässt, diese Flughäfen anzugreifen.
Ich glaube, ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Für mich ist es ein großer Unterschied, ob russische Truppen in die Ukraine einmarschieren und wir helfen der Ukraine dabei, sie dort zu vertreiben, indem wir ihnen Waffen liefern, mit denen sie diese Truppen angreifen können, die sich unrechtmäßig auf ukrainischem Territorium befinden. Und nun werden Ziele in hunderten Kilometer Entfernung angegriffen mit Militärbasen, die genutzt werden, um den Krieg in der Ukraine zu treiben, was natürlich irgendwie eine Verbindung ist, aber für mich schon eine große Eskalation des Krieges.
Ich weiß nicht, ob das eine Eskalation ist. Also es ist eine Konsequenz. Und ich glaube, der Begriff der Eskalation ist so ein deutsches Grusel-Horrorwort. Der Flughafen ist ein militärisches Ziel. Er ist ein direktes militärisches Ziel, weil von dort aus Angriffe auf die Ukraine geflogen werden. Es ist ja nicht so, dass sich die Ukraine jetzt auf russischem Boden festsetzen würde. Wir haben auch das ja in der Vergangenheit schon gesehen. Das hat ja Angriffe auf Verteilzentren, auf Logistikzentren in Beograd und anderen Teilen Russlands gegeben. Die Frage ist ja umgekehrt, wo soll denn jetzt die Grenze liegen? Wie weit darf denn die Ukraine russisches Territorium beschießen? Also sind das 20 Kilometer hinter der Grenze, 50 Kilometer hinter der Grenze? Das würde ja bedeuten, dass die Grenze, die Staatsgrenze, ein Rückzugsraum für Russland wäre, aus dem heraus es, wenn sie es könnten, mit massiver Logistik im Grunde genommen ihre Kampftruppen auf ukrainischem Gebiet unterstützen würden. Das wäre ja auch nicht plausibel. Also von daher, wer sich in den Angriff begibt, der muss im Prinzip damit rechnen, dass alle militärischen Ziele in seinem Land angegriffen werden. Die ganz klare Trennung, und ich glaube, das machen die Ukrainer, ist, keine Zivilisten und keine zivilen Versorgungseinrichtungen anzugreifen.
offenbar als eine Art Antwort auf diese Vorfälle, haben ja die Russen mit Dutzenden von Marschflugkörpern ukrainische Ziele angegriffen. Die Ukrainer haben daraufhin gesagt, sie hätten eine sehr hohe Quote, 60 von 70 Raketen abgefangen. Können Sie einschätzen, wie sich die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte zur Luftabwehr gerade entwickeln?
Naja, deren Fähigkeit hängt massiv weiterhin von dem ab, was wir zuliefern. Und da ist ganz klar, ausgerechnet Deutschland liefert zwar jetzt nochmal mehr Gepard-Flugabwehrpanzer, aber auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, die Munition ranzuschaffen. Nach 9 Monaten Krieg sind wir nicht in der Lage, das, was wir geliefert haben, tatsächlich auch zu warten und und sozusagen in Betrieb zu halten. Das ist natürlich eine ziemlich dramatische Geschichte, die man da sehen muss. Auch im Vergleich mit anderen westlichen Staaten sehen wir da ein bisschen hemdsärmlich aus, um es mal milde auszudrücken. Die USA haben gerade angekündigt, dass sie ihre Produktion von Artilleriemunition von 14.000 pro Monat auf 20.000 pro Monat hochschrauben werden und für 2025 sogar verdoppeln werden, dann nochmal von diesem 20.000er Wert, also auf 40.000 gehen werden. Da sieht man schon, dass der politische Wille da ist, die Ukraine zu unterstützen und auch ein klares Signal an Moskau zu setzen. Ihr könnt die Ukraine in einem Abnutzungskrieg nicht gegen die Wand spielen. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt. Die Luftabwehrfähigkeiten, wie gesagt, hängen massiv davon ab, was wir bereit und in der Lage sind zu liefern. Wir haben uns leider wieder in einem europäischen Scharmützel verloren, indem wir uns einen Streit über Patriot-Raketen geleistet haben. Also alles in allem eine sehr ungleiche Verteilung zwischen Machen und Reden, zwischen dem, was aus den USA kommt und dem, was aus Europa/Deutschland eigentlich kommt.
Herr Mölling, ich danke Ihnen.
Herr Schmitz, ich danke Ihnen.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis dann.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.